Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen, wie am Freitag üblich, mit den öffentlichen Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche.
Ganz genau. Vielen Dank, so machen wir das. Los geht's am Dienstag, dem 24. Februar, zu Ehren der verstorbenen ehemaligen Bundestagspräsidentin Professor Dr. Rita Süssmuth. Richtet der Deutsche Bundestag nämlich am Dienstag, dem 24. Februar, einen Trauerstaatsakt aus. Bundeskanzler Merz wird zunächst am ökumenischen Gottesdienst in der Hedwigskathedrale teilnehmen und beim anschließenden Trauerstaatsakt wird der Bundeskanzler die Verstorbene in einer Gedenkrede würdigen. Der Bundeskanzler hat ja die Verdienste von Rita Süssmuth auch bereits in der vergangenen Woche gewürdigt. Ich darf noch mal an die Worte erinnern. Zitat, eine große Politikerin und ein Leitstern für unser demokratisches Gemeinwesen. Rita Süssmuth hat sich lebenslang für Deutschland engagiert. Sie war als Bundesministerin und Präsidentin des Deutschen Bundestages Vorbild und auch Vorkämpferin, nicht zuletzt für die Gleichberechtigung und die politische Wirkkraft von Frauen. Für eine moderne und offene Gesellschaft hat sie beispielhaft gekämpft und Maßstäbe für Toleranz und Weltoffenheit gesetzt. Dann startet der Bundeskanzler am Dienstag vom 24. bis 26. Februar zu einer Reise in die Volksrepublik China. Geplant sind Besuche in Peking und Hangzhou. Leitmotiv der Reise wird das Thema Wettbewerb sein, wie Sie sich denken können. Dabei wird es auf eine Differenzierung und die richtige Balance der Kooperation ankommen. Wir wollen die Kooperation, wo sie notwendig ist und im beidseitigen Interesse liegt. Die Planung der Reise ist, wie das bei solchen Reisen üblich ist, noch im Fluss. Wir werden Sie über die genauen Programmpunkte natürlich informieren, sobald die feststehen. Der Bundeskanzler reist direkt nach dem chinesischen Frühlingsfest nach Peking. Das ist ein Terminangebot der chinesischen Seite gewesen. Und dieses Angebot gleich zu Jahresbeginn zu kommen, verstehen wir als gutes Vorzeichen für diesen Antrittsbesuch. Ich kann Ihnen einen ersten Überblick über das Programm geben. Am Mittwoch, dem 25. Februar, wird der Kanzler in Peking von Ministerpräsident Li Qiang mit militärischen Ehren begrüßt. Dem schließt sich ein gemeinsames Mittagessen sowie die anschließende Teilnahme an der Sitzung des Beratenden Ausschusses der deutsch-chinesischen Wirtschaft an. Am späten Nachmittag dann wird der Kanzler mit dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu einem Gespräch und zu einem Abendessen zusammenkommen. Im Mittelpunkt dieser Unterredung mit Staatspräsident Xi und auch mit Ministerpräsident Li werden die bilateralen Beziehungen sowie wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen stehen. Am darauffolgenden Tag dann, am Donnerstag, dem 26. Februar, wird der Kanzler die verbotene Stadt besichtigen. Dem schließt sich ein Termin bei der Mercedes-Benz Group an. Dort werden durch den Vorstandsvorsitzenden autonom fahrende Fahrzeuge vorgestellt. Weiter geht es dann nach Hangzhou, wo der Kanzler zunächst durch den Parteisekretär der Provinz Zhejiang, Wang Hao, begrüßt wird und mit ihm ein Gespräch im Rahmen eines Mittagessens führen wird. Die weiteren Anschlusstermine werden die Besichtigung des Robotikunternehmens Unitree und ein Besuch bei Siemens Energy sein. Am späten Nachmittag dann wird der Kanzler die Rückreise antreten und am späten Abend wieder in Berlin eintreffen. Und dann habe ich noch den üblichen Verlauf, die übliche Ankündigung für das Kabinett am Mittwoch, das allerdings dieses Mal unter der Leitung des Vizekanzlers Klingbeil stattfindet, weil ja der Bundeskanzler, wie gerade eben vorgestellt, zu der Zeit in China weilt. Soweit die öffentlichen Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche.
Und dazu habe ich eine Frage von Herrn Fechner.
Genau, vielen Dank. Fechner, DTS, Frage zur Reise des Kanzlers. In der Vergangenheit wurde ja immer mal versucht, China davon zu überzeugen, seinen Einfluss auf Russland stärker auszuspielen. Welche Rolle wird das diesmal spielen?
Na, Herr Fechner, Sie können sich denken, welche Themen grundsätzlich im Mittelpunkt dieser Reise stehen. Es ist im Moment ja viel in Bewegung, sage ich mal. Die Welt dreht sich weiter im Bereich der Sicherheitspolitik, Geopolitik, Handel und all diese Themen werden bei dem Besuch natürlich eine Rolle spielen. Und ohne den Gesprächen jetzt vorgreifen zu wollen, wird natürlich auch dieses Thema in den Gesprächen voraussichtlich eine Rolle spielen.
Dann vielleicht noch eine Frage, oder?
Ich kann gerne vielleicht ergänzen, weil es ja immer schwierig ist. Pardon? Ich kann gerne ergänzen, weil es ja immer schwieriger ist, Gespräche vorzuschattieren, wie Sie wissen. Aber man kann vielleicht auch sagen, dass es in vergangenen Gesprächen des Ministers eben Thema war. Bei allen Gesprächen geht es immer auch um unsere europäischen Sicherheitsinteressen und um die chinesische Unterstützung für Russland. Und der Außenminister hatte damals auch deutlich gemacht, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine eben eine Bedrohung für die Sicherheit in Europa ist und dass wir erwarten, dass China grundsätzlich seinen Einfluss auf Russland dahingehend geltend macht, dass Russland in eine schlechtere Lage versetzt wird, seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzen zu können.
Ja, perfekt. Daran anschließend die Nachfrage. Denn laut einer IFO-Studie gelangen trotz Sanktionen weiterhin EU-Militärgüter nach Russland, eben vor allem über die Türkei und China. Wird das nochmal gesondert angesprochen werden dann?
Ich habe jetzt zu Gesprächen ausgeführt, die in der Vergangenheit liegen. Ich habe Ihnen nichts zu Gesprächen, die aktuell anstehen, anzukündigen. Aber grundsätzlich wird es auch beim RFAB, also beim Außenrat, am Montag Gespräche geben, die sich ja unter anderem auch um das 20. Sanktionspaket drehen werden und um die Sanktionspakete bisher gegen Russland. Und da ist natürlich immer ein Thema, wie Sanktionsumgehungen bestmöglichst ausgeschlossen werden können.
Weitere Fragen zu den, dann der Kollege. Pardon, nehmen Sie das.
Dankeschön, ich bin Journalist aus China. Meine Frage richtet sich an den Bundesregierungssprecher bzw. an das Auswärtige Amt. Welche konkreten Ziele verfolgte die Bundesregierung mit der bevorstehenden China-Reise von Kanzler Merz? Und woran wird die Bundesregierung den Erfolg dieser Reise messen? Ist im Rahmen der Reise auch die Unterzeichnung konkreter Kooperationsabkommen oder andere Vereinbarungen geplant? Danke.
Nun, wie ich gerade schon angerissen habe, die Ausgangslage ist ja die, dass sich im Moment auf der Welt ganz vieles bewegt. Ich habe gerade schon angesprochen, das betrifft die Sicherheitspolitik, das betrifft die Geopolitik, das betrifft natürlich die Handelspolitik. Und in diesen Zeiten ist es vielleicht noch wichtiger als sowieso schon in der Politik, miteinander im Gespräch zu sein und auszuloten, wie Interessen, eigene Interessen und Interessen von Partnern auf der Welt miteinander kombiniert werden können und wo man vielleicht möglicherweise sogar ähnliche oder gleiche Interessen hat. Und diesem grundsätzlichen Ziel dienen Auslandsreisen, die der Bundeskanzler und auch die Ministerinnen und Minister der Bundesregierung machen. Und natürlich, das gilt auch für diese Reise, die jetzt kommende Woche nach China ansteht. Wichtig ist uns natürlich beim Stichwort Handelspolitik ein fairer Umgang miteinander. Das wird einer der wichtigen Punkte in den Gesprächen sein. Und die anderen Punkte haben wir gerade schon kursorisch angerissen. Und deshalb blickt der Bundeskanzler mit Vorfreude und Optimismus auf die kommende Woche und freut sich auf seinen ersten Besuch in China.
Ratz.
Ja, vielen Dank, Herr Hille. Wird der Kanzler denn von einer Wirtschaftsdelegation begleitet? Und wenn ja, können Sie da schon Einzelheiten sagen zur Besetzung? Danke.
Die erste Frage kann ich mit Ja beantworten. Ja, es wird eine Wirtschaftsdelegation dabei sein, Herr Ratz, aber wie das üblich ist, können wir die Teilnehmer erst mit Abflug kommunizieren, weil da immer noch bis zum Schluss einiges in Bewegung ist.
Gibt es weitere Fragen zu den genannten Terminen? Frau Kollegin?
Aysumbora, Financial Times. Wird es noch ein weiteres Briefing zum China-Treffen geben?
Vielen Dank für diese Frage. Es gibt mir die Möglichkeit, ich habe gerade bei der Ankündigung des Termins genau diesen Hinweis nämlich vergessen, darauf hinzuweisen, dass es natürlich auch bei dieser Reise noch ein Briefing geben wird, und zwar am kommenden Montag um 15.30 Uhr an dieser Stelle mit dem außenpolitischen Berater des Bundeskanzlers, dem wirtschaftspolitischen Berater des Bundeskanzlers und mit dem Regierungssprecher.
Herr Steinkohl.
Herr Hille, in der Vergangenheit, wenn ein deutscher Kanzler oder eine Kanzlerin nach China gereist ist, war jedes Mal das Thema Menschenrechte auch mit auf der Tagesordnung gestanden. Die Situation ist ja nun nicht besser geworden in China. Wird das auch ein Thema sein? Und vielleicht noch dazu gefragt, wir haben ja mal einen Menschenrechtsdialog und Rechtsstaatsdialog mit China geführt. Gibt es das überhaupt noch oder ist das sang- und klanglos eingestellt worden?
Herr Steinkohl, Sie kennen das schon von mir bei Terminen, die in der Zukunft liegen. Das ist immer etwas schwierig zu sagen, was dann da tatsächlich stattfinden wird. Aber gehen Sie davon aus, dass der Bundeskanzler natürlich die gesamte Bandbreite der Themen, gerade sind schon einige Stichworte gefallen, und dazu gehört natürlich auch die Menschenrechtslage, der Bundeskanzler die gesamte Bandbreite ansprechen wird.
Und diese Frage nach Menschenrechtsdialog, Rechtsstaatsdialog, gibt es das noch?
Herr Hinterseher, können Sie da ergänzen?
Ich müsste mich ehrlich gesagt erkundigen, ob das noch existent ist. Aber ich glaube, zur grundsätzlichen Menschenrechtspolitik gegenüber China hat, glaube ich, der stellvertretende Regierungssprecher gerade ausgeführt.
Wäre aber trotzdem interessant, wenn Sie das nachdenken. Ich versuche es,
ja. Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann sehe ich erstmal keine weiteren Fragen. Dann kommen wir zu anderen Themen. Frau Gerhäuser.
Ja, danke schön. Ich habe eine Frage an das Verteidigungsministerium. Einen Moment bitte. Wir hören, dass Norwegen Soldaten aus dem Irak und Jordanien wegführt, aus Gründen von Sicherheit. Gibt es auch in Deutschland jetzt mit Blick auf die Drohungen Trumps Richtung Iran solche Überlegungen? Denn Sie sind ja auch in der Region vertreten.
Ja, Sie haben vielleicht mitbekommen, wir haben das, ich glaube, vor 2 Tagen kommuniziert, dass wir Personal am Standort Erbil im Irak reduziert haben. Wir beobachten natürlich die Sicherheitslage in der Region Mittlerer Nahosten sehr genau, jeden Tag. Und in die Risikobewertung folgt oder geht immer ein, was da aktuell passiert oder was passieren könnte, weil die Sicherheit der Truppe, der Soldatinnen und Soldaten vor Ort an oberster Stelle steht. Und dann werden Maßnahmen ergriffen, das können vor Ort sein, Schutzmaßnahmen vor Ort, dass zum Beispiel spezielle Gebäude nur noch benutzt werden, gehärtete Unterkünfte und so weiter, was ja im Grunde Standard ist in der Region. Oder eben, wie wir es diese Woche gemacht haben, dass wir Personal aus Erbil abziehen. Der Einsatzauftrag in Erbil wurde schon in den letzten Wochen kontinuierlich runtergefahren mit den Partnern gemeinsam. Wir sind ja in Erbil eine Anlehnungsnation, wo auch andere Partner sich anknüpfen. Das wurde abgesprochen mit allen Partnern, die da beteiligt sind. Und dann wurde der Einsatzauftrag etwas runtergefahren oder stark runtergefahren. Und wir haben vor 2 Wochen schon reduziert. Und jetzt haben wir diese Woche nochmal reduziert. Und jetzt haben wir nur noch das absolut notwendige Personal zum Weiterbetrieb, im Grunde auch des Stützpunktes vor Ort in Erbil gelassen. Und der Rest wurde dann erst nach Jordanien und dann erfolgt ein Weitertransport nach Deutschland zurück.
Herr Warwick dazu.
Ja, in demselben Zusammenhang des US-Aufbaus gegen den Iran. Laut diversen Radar-Websites ist am 17. Februar ein Aufklärungsflugzeug und U-Boot-Jäger der deutschen Kriegsmarine vom Typ P-8 Poseidon auf dem US-Stützpunkt Dafra Air Base in Abu Dhabi gelandet. Können Sie das in der Form bestätigen? Und wenn ja, mit welcher Mission befindet sich dieser Aufklärer und U-Boot-Jäger just in diesem Moment auf diesem US-Stützpunkt?
Die erste P-8, die wir erhalten haben, der erste P-8-Seefernaufklärer vom neuen Typ, ist auf dem Weg in den Indo-Pazifik. Dort wird eine Übung stattfinden im Raum Indien, maritime Übung, maritime Sicherheitsübung. Und dort wird mit Partnern trainiert. Und der Flug sollte eigentlich ein paar Tage eher stattfinden, gab dann wegen Diplomatic Clearance und auch in Teil Technik eine leichte Verschiebung, ist dann über den Weg, über verschiedene Zwischenstopps in den Indo-Pazifik geflogen, weil diese Flugstrecke im Grunde nicht im Rahmen der normalen Flugdienst- und Ruhezeiten auch mit den Witterungsverhältnissen an einem Tag zu machen ist. Ist jetzt, soweit ich weiß, im Indo-Pazifik angekommen, wird dort Übungen teilnehmen. Und es gibt mir nochmal die Chance, auch nochmal zu sagen, dass das auch aus meiner Sicht eine auch eine Form der Zeitenwende ist. Wir haben ein neues Luftfahrzeug bekommen. Sie wissen das, die P8 ist sehr neu. Und schon wenige Wochen, nachdem sie bei der Truppe ist, geht sie jetzt in den Indo-Pazifik und nimmt aktiv an Übungen teil. Das gab es früher zum Beispiel so auch nicht in der Bundeswehr. Früher wurde Material sehr, sehr intensiv zu Hause angeschaut und getestet, bis alles 10-mal gemacht wurde. Heute nimmt man die Technik an die Hand und geht damit los. Und die Piloten sind ja schon seit Jahren oder schon seit Monaten ausgebildet, auch in den USA, und fliegen jetzt in den Indo-Pazifik und trainieren da mit den Partnern.
Zusatz? Ja, noch eine Verständnisfrage. In dem Rahmen nach internationalem Recht wird ja kein Unterschied gemacht zwischen dem, der einen Angriffskrieg initiiert, und der ihn logistisch unterstützt. Großbritannien hat jetzt bereits den USA untersagt, gewisse Militärbasen zu nutzen im Falle eines Angriffs gegen den Iran. Ein Großteil des US-Aufbaus, zumindest zu Land und zu Luft, geht über Ramstein. Herr Hille, plant denn die Bundesregierung im Falle eines völkerrechtswidrigen Angriffs der USA gegen den Iran entsprechende Maßnahmen auch für Deutschland zu erklären, etwa Luftraumsperrungen für US-Kampfflugzeuge auf dem Weg in den Iran?
Herr Warwick, ich habe dazu nichts mitzuteilen.
Ja, die Frage können Sie ja trotzdem beantworten. Gibt es ähnliche Planungen
wie bei einem britischen Kollegen, die Nutzung von gewissen Standorten zu untersagen oder nicht? Da muss die Bundesregierung sich eine Meinung zugebildet haben, sonst hat sie auch nicht ihre Leute aus Erbil abgezogen.
Herr Warwick, es ist hier die gute Sitte. Jeder kann die Fragen stellen, die er möchte. Das obliegt Ihnen und obliegt die Antworten zu geben. Und auch wenn Sie sie nicht zufriedenstellen, müssen Sie aber damit leben.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Punkt? Herr Ratz nochmal.
Iran, Herr Hinterseher, wie ist denn die Arbeitsweise der deutschen Botschaft zurzeit in Teheran? Können Sie uns das ein bisschen ausführen? Und wissen Sie, wie viele Deutsche sich im Iran noch aufhalten?
Ja. Vielleicht gibt mir das die Gelegenheit, auch noch mal ein bisschen weiter auszuführen. Wie Sie sicherlich wissen, es gibt seit längerer Zeit eine Reisewarnung für Iran, verbunden mit einer Ausreiseaufforderung seit etwa 3,5 Jahren, seit November 2022. Und diese beiden Maßnahmen, diese beiden Aufrufe sind weiterhin gültig. Wegen restriktiver Akkreditierungen seitens Iran ist unsere Botschaft in Teheran ohnehin derzeit nicht vollumfänglich besetzt. Das heißt, dort gibt es einen geringeren Personalansatz, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und die Botschaft kann derzeit auch nur sehr eingeschränkt konsularische Hilfe vor Ort leisten. Was wir machen ist, wir beobachten natürlich die Lage vor Ort sehr aufmerksam und stehen in Austausch mit unserer Botschaft, auch zur Sicherheitssituation unserer Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Aber ich würde das Ganze auch gerne noch einmal nutzen, um auf eben diese Reisewarnung und die Ausreiseaufforderung hinzuweisen und auch diejenigen deutschen Staatsangehörigen, die vielleicht noch in Iran aufenthältig sind im Moment, nachdrücklich auffordern, Iran zu verlassen. Es bestehen, wenn gleich eingeschränkt, auch weiterhin kommerzielle Verbindungen, Flugverbindungen aus dem Iran in umliegende Länder, und auch auf dem Landweg ist weiterhin eine Ausreise möglich. Was wir tun, das tun wir ohnehin fortlaufend, ist, dass wir unsere Reise- und Sicherheitshinweise überprüfen und sie bei Bedarf eben anpassen. Aber noch einmal der Hinweis, unsere Botschaft in Teheran kann wirklich nur sehr eingeschränkt konsularisch vor Ort Hilfe leisten. Und im Falle einer, sage ich mal, wie auch immer gearteten Eskalation, kann eben militärische Hilfe, konsularische Hilfe, Entschuldigung für den Freudschen, nicht garantiert werden. Deshalb auch nochmal die Aufforderung, sich da in diese Krisenvorsorgeliste, die es gibt, Elefant, einzutragen. Zu Ihrer Frage, wie viele Personen sind dort eingetragen, da geht es um eine mittlere dreistellige Zahl, die aktuell sich dort registriert hat und angibt, in Iran zu sein. Wie immer, glaube ich, gibt es den wichtigen Hinweis dazu auch, dass das eben nur diejenigen sind, die sich aktiv dort eintragen und melden. Das heißt, es kann nur ein Indikator sein, es gibt keine Meldepflicht im Ausland, insofern ist das nie die tatsächliche Zahl, sondern nur ein Näherungswert.
Dann verlassen wir das Thema. Neues Thema, Frau Buschow.
Danke. Richtet sich mutmaßlich auch ans Auswärtige Amt. In der Türkei ist ein Journalist, der für die Deutsche Welle arbeitet, festgenommen worden. Der hat sich wohl vor allen Dingen mit dem Thema Korruption auseinandergesetzt. Unter anderem wirft man ihm Beleidigung des Präsidenten und der türkischen Nation vor. Die Deutsche Welle findet die Vorwürfe haltlos. Meine Frage ist, gibt es dazu eine Bewertung der Bundesregierung und sehen Sie Möglichkeiten, dort vielleicht sich einzusetzen, Einfluss zu nehmen?
Vielleicht kann ich einmal grob sozusagen das Dach spannen und betonen, dass die Bundesregierung zutiefst besorgt ist über diesen Vorgang und ihn natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Vielleicht haben Sie es auch schon gesehen, der Staatsminister Weimar hat sich dazu ja bereits geäußert und hat das an der Stelle unterstrichen und betont, Presse- und Meinungsfreiheit sind für uns natürlich unverzichtbare Grundpfeiler demokratischer Gesellschaften. Und insbesondere Journalistinnen und Journalisten müssen ihre Arbeit frei und ohne Angst vor Repressionen ausüben können. Und das gilt natürlich auch in der Türkei. Und die Deutsche Welle und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen frei arbeiten und unabhängig berichten können. Grundsätzlich ist die Situation der Pressefreiheit in der Türkei seit Jahren ja Gegenstand internationaler Besorgnis. Und vor dem Hintergrund kommt dem Schutz von Medienschaffenden und der Einhaltung rechtsstaatlicher Verfahren besondere Bedeutung zu. Dafür wird sich die Bundesregierung weiterhin mit Nachdruck einsetzen.
Nichts hinzuzufügen.
Kann ich danken.
Nachfrage, Frau Busch? Nee. Dann Herr Steinkohl.
Herr Hille, heißt das denn jetzt, dass die Bundesregierung bei der dortigen Regierung intervenieren wird?
Herr Steinkohl, ich habe ja gerade hier für die Bundesregierung die Position dargestellt und auch der Staatsminister hat unsere Position dazu dargestellt. Alles Weitere wird sich auf der Strecke zeigen.
Also Sie gehen davon aus, dass die Regierung dort ihre Position, die Sie hier verkünden, mitliest oder mithört?
Das entzieht sich jetzt meiner Einschätzungsmöglichkeit sozusagen, aber für ausgeschlossen halte ich das nicht, dass wahrgenommen wird, was die deutsche Bundesregierung zu verschiedenen Themen zu sagen hat, auch zu diesem hier.
Dann gehen wir zu einem neuen Thema und ich gehe zu Frau Sorge.
Vielen Dank. Meine Frage geht ans BMWE, ob schon Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz vorliegen, die ja mit den Fraktionen final abgestimmt werden, um bleibt es beim Zeitplan, das nächste Woche vorzustellen? Und wenn ja, wird die in dieser Woche auch vorgeschlagene Grüngasquote darin eine größere Rolle spielen?
Die Gespräche zwischen der Ministerin, dem Bundeswirtschaftsministerium, zwischen dem Bauministerium und den Fraktionen, die laufen derzeit noch. Aber wir befinden uns in der Zielgeraden. Wann das Ziel genau erreicht ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen jetzt auch keinen Termin nächste Woche bestätigen. Der Termin kam auch nicht von uns. Aber Zielgerade ist ja dann schon recht nah. Also wenn ich Sie sehen kann, ist sie schon recht nah.
Das Bauministerium
und bestätigen? Ich wollte noch mal einen Satz zur Grünquote sagen, aber das können Sie sich denken, dass wir zu Details hier uns noch nicht äußern.
Genau, ich kann nur sagen, dass ich dem nichts zu ergänzen habe.
Nachfrage vielleicht ans Kanzleramt. Dass einem Kabinettsmitglied ein Dossier entzogen wird, ist ja nicht so alltäglich. Erwarten Sie, dass das nach vorne blickend noch häufiger passieren kann bei diversen Dossiers in der Koalition?
Auch das ist Dinge, die in der Zukunft liegen, sind relativ schwierig vorherzusehen. Aber das ist jetzt auch kein so ganz unüblicher Vorgang, dass bei Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung Nachjustierungen stattfinden. Aber bitte.
Also uns ist kein Dossier entzogen worden. Wir sprechen uns gemeinsam ab mit den beiden zuständigen Ministerien, mit den Fraktionschefs auch, natürlich um dann gut in das parlamentarische Verfahren zu gehen. Das ist gerade, was dieses Thema angeht, ein sehr, sehr guter Weg und den wird diese Bundesregierung bestreiten. Genauso wie der Regierungssprecher das gesagt hat.
Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann nächste Fragestelle, Herr Heinbach.
Ja, der Kanzler hatte sich ja mit Blick auf die Vorgänge innerhalb der AfD offen für eine Verschärfung des Abgeordnetenrechts gezeigt. Wäre es aus Sicht der Bundesregierung denn denkbar, zum Beispiel diese Überkreuzbeschäftigung über verschiedene Parlamente hinweg zu verbieten.
Herr Heimbach, wie Sie wissen, sind diese Dinge, die Abgeordnete betreffen, ja ureigenste Sache des Deutschen Bundestages, gerade auch derartige Fragen. Deshalb verstehen Sie das als also eine Meinungsäußerung des Bundeskanzlers, der aber in diese Richtung sozusagen auf die, den Deutschen Bundestag sieht, weil der zuständig ist um die Dinge, die Abgeordneten und deren Beschäftigung von Mitarbeitern und dergleichen betrifft, zu regeln.
Kanzler ist ja auch Abgeordneter.
Soweit zutreffend, ja.
Ich dachte, vielleicht könnte ich noch etwas, also ihn in seiner Funktion als Abgeordneter dann dazu befragen, aber oder aus Ihnen eine Antwort herauslocken. Aber
naja, Sie haben ja die Äußerungen des Bundeskanzlers wahrgenommen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Die stehen für sich. Und ich habe Ihnen jetzt nur den Kontext geboten in dem Rahmen, wer für derartige Fragen zuständig ist. Und das ist in diesem Fall der Deutsche Bundestag.
Danke.
Dann neues Thema, Herr Jessen.
Ja, die Frage geht ans Auswärtige Amt. Donald Trump hat ja zum ersten Mal jetzt seinen persönlichen Friedensrat tagen lassen. Deutschland ist nicht Mitglied, aber hat einen Beobachter zu dieser Sitzung entsandt. Mit welchem Ergebnis und welchem Eindruck kommt denn dieser Beobachter zurück?
Ja, Sie wissen, die Sitzung selbst war gestern, deswegen habe ich jetzt auch noch nicht die vollumfänglichen Eindrücke, erste Eindrücke und Medienberichte, dazu haben wir auch gesehen. Zunächst mal ist, glaube ich, für uns wichtig, Sie wissen oder Sie hatten es gerade erwähnt, wir waren auf hoher Beamtenebene als Beobachter dort vor Ort. Zunächst einmal ist wichtig, dass die internationale Gemeinschaft sich weiterhin einer Verbesserung der Lage im Gazastreifen verpflichtet fühlt. Und das ist für uns der Fokus auch des Friedensrats, dessen Mandat sich ja aus der Sicherheitsratsresolution 2803 ableitet. Diese Verbesserung ist dringend nötig. Wir brauchen aus unserer Sicht eine Verbesserung der immer noch sehr schwierigen humanitären Lage. Wir brauchen nachhaltige Sicherheitsstrukturen, Verwaltungsstrukturen unter palästinensischer, sag ich mal, Urheberschaft, ne, unter palästinensischer Verantwortung. Und wir brauchen einen realistischen Plan zur Entwaffnung der Hamas. Das als Rahmen. Und insofern begrüßen wir grundsätzlich, dass viele Staaten im Rahmen auch dieser Sitzung ihr Engagement mit finanziellen Ankündigungen zum Wiederaufbau unterfüttert haben. Das ist grundsätzlich zu begrüßen. Wir stehen auch weiterhin dafür bereit. Allerdings ist dabei klar, dass der Wiederaufbau Gazas auf Grundlage des Völkerrechts erfolgen muss und im Einklang mit den humanitären Prinzipien. Er muss aus unserer Sicht nachhaltig und realistisch angelegt sein. Und er muss vor allem zugunsten der palästinensischen Bevölkerung erfolgen. Und das steht für uns im Zentrum all unserer Bemühungen. Ich glaube, dazu hatten wir in der Vergangenheit auch schon ausgeführt, unter anderem auch mit dem BMZ gemeinsam. Wir begrüßen, dass mehrere Staaten auch ihre Bereitschaft erklärt haben und deutlich gemacht haben, dass sie Truppen für die UN-mandatierte Sicherheitsgruppe oder Sicherheitstruppen bereitstellen möchten. Und zunächst mal ist das ein wichtiger Schritt auf einem Weg hin zu einer möglichst schnellen Aufstellung der ISF als wichtiger Komponente, um eben den 20-Punkte-Plan umzusetzen und die Resolution, die ich schon erwähnt hatte, 2803, ebenfalls jetzt umzusetzen. Es ist wichtig, dass diese Kräfte zur Friedenssicherung auch aus Staaten kommen, die bei den Parteien große Akzeptanz genießen, dass darauf ein Augenmerk gelegt wird. Und das gestrige Treffen hat auch gezeigt, dass zu all diesen Punkten allerdings noch sehr viele und wichtige Punkte zu klären sind. Deshalb kann ich für die Bundesregierung sagen, wir stehen weiter bereit, an der Umsetzung dieses 20-Punkte-Plans mitzuwirken unter den sag ich mal, gemachten Voraussetzungen. Und zwar auf Basis der Sicherheitsratsresolution, die ich auch soeben erwähnt hatte.
Die Nichtteilnahme oder der Nichtbeitritt Deutschlands zu dem Friedensrat ist ja damit begründet worden, dass man nicht den Eindruck erwecken wolle, eine Konkurrenzorganisation zu den Vereinten Nationen zu unterstützen. Hat sich an dieser deutschen Einschätzung und Position irgendetwas geändert?
Nein, an der Einschätzung, die in der Vergangenheit gegeben wurde, auch vom Bundeskanzleramt, aber auch vom Außenministerium und vom Außenminister, hat sich nichts geändert.
Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Warwick mit einem neuen Thema.
Herr Hille, die Causa-Epstein-Akten zieht ja noch immer weitere Kreise. Da würde mich interessieren, ob dem Bundeskanzler mittlerweile Informationen bekannt sind über Treffen oder Zusammenarbeit von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern der Bundesregierung oder auch hohen Bundesbeamten mit Epstein oder Personen aus seinem nahen Umfeld. Und wenn ja, wurden die entsprechend dokumentiert und auch überprüft?
Herr Warwick, dieses Thema war hier ja schon mehrfach Thema. Wir haben uns dazu schon mehrfach verhalten. Natürlich verfolgen wir all das, was um dieses Thema passiert und stattfindet. Und ansonsten wissen Sie, wie wir damit umgehen, was möglicherweise Sicherheitsdienste und deren Aktivitäten angeht. Dazu haben wir uns hier noch nie geäußert. Und das wird auch weiter so sein, ohne dass diese Aussage irgendeine Bestätigung oder irgendein Dementi beinhaltet, was jetzt diesen konkreten Fall angeht.
Zusatz?
Ja, jetzt geht aus den Epstein-Akten beispielsweise hervor, dass dieser 2018 stolz verkündet hat, dass einer seiner Mitarbeiterinnen, one of my staffer, Philippa Siegel-Klöckner, für den BND im Finanzministerium eingesetzt war, um Finanzströme dort zu überwachen. Kurz danach wurde sie persönliche Referentin und Büroleiterin von Staatssekretär Wolfgang Schmidt, der dann später Kanzleramtschef unter Olaf Scholz bis 2025 wurde. Ist denn der aktuellen Bundesregierung dieser Aktenauszug zu ihr bekannt von Epstein und plant sie eine Untersuchung, Aufklärung dieser Personalie?
Erstens, Herr Warwick, über all das, was Sie jetzt hier dargestellt haben, machen wir uns ausdrücklich nicht zu eigen. Und zweitens verweise ich auf das, was ich gerade gesagt habe.
Die Frage war ja, ob Ihnen der bekannt ist. Dieser Auszug ist ja nicht, dass ich hier was erfunden habe. Das kann man nachlesen in den Akten. Diesen E-Mail-Verkehr gibt es nachweislich.
Ich habe Ihnen doch gerade dazu, man kann fast sagen, ausführlich gesagt, wie wir diesen Sachverhalt sehen und was ich Ihnen dazu von dieser Stelle aus sagen kann.
Dann wechseln wir das Thema. Herr Fechtner.
Ja, zu LNG-Lieferungen. Die Frage an das BMWE. Haben Sie bereits Vorbereitungen für die Möglichkeit einer Blockade der Straße von Hormuz getroffen, vor allem mit Blick auf die möglichen Auswirkungen auf LNG-Lieferungen nach Europa?
Derzeit steht das nicht an. Also insofern kann ich jetzt noch nicht, ist das eine Spekulation, zu der ich mich nicht äußern kann. Und das ist etwas, wo wir... Es sind ja Unternehmen, die diese Wege bestreiten, beziehungsweise die Händler, die mit den LNG-Lieferungen bestellt haben. Insofern kann ich Ihnen nicht im Detail sagen, ob da über diesen Weg überhaupt LNG-Lieferungen kommen. In der Vergangenheit war das nicht unbedingt der Fall.
Können Sie denn sagen, was Auswirkungen auf die Gasversorgung in einem solchen Szenario wären? Wäre halt die Gasversorgung noch gesichert hier in Deutschland?
Gasversorgung ist auf jeden Fall gesichert. Wir haben ja auch viele andere Möglichkeiten, außer diese LNG-Lieferungen, zum Beispiel über die norwegische Gaspipeline, viele andere Punkte. Aber wie gesagt, in der Vergangenheit war das auch nicht der Fall.
Herr Warwick dazu?
Ja, wenn wir gerade bei der Gasversorgung sind, die deutschen Gasspeicher sind derzeit Stand heute zu rund 21% gefüllt. Das sind 25% weniger als den Jahren zuvor. Im Januar hatte die Bundesregierung die Gasspeichersicherheitsumlage abgeschafft, ein Instrument, mit dem der Staat seit 2022 eine eigene Speicherbefüllung ermöglicht hat. Sieht denn Ministerin Reiche die Abschaffung dieses Instrument und das alleinige Vertrauen auf Marktmechanismen auch vor den von dem Kollegen skizzierten Hintergrund als Fehler an im Nachhinein?
Ich muss Sie da ein bisschen korrigieren, bitte, Herr Warwick. Die Gasspeicherumlage ist eingeführt worden 2022. Da waren die Gasspeicher leer, aber wir hatten aber auch keine anderen Möglichkeiten oder geringere Möglichkeiten, Gas zu besorgen. Norwegen-Lieferungen waren deutlich geringer als jetzt. Auch die LNG-Lieferungen oder die Gaslieferungen aus Belgien und aus Holland und aus Großbritannien waren deutlich geringer. Wir hatten keine eigenen LNGs. Deswegen mussten die Speicher befüllt werden. Das hat durch die THE, Trading Hub Europe, stattgefunden. Diese Kosten, die dadurch entstanden sind, das ist die Gasspeicherumlage. Also das ist eigentlich eine permanente Umlage, weil wir permanent jetzt die TAE beauftragt haben. Die Beauftragung hat 2022 stattgefunden und das war jetzt quasi die Rückzahlung. Deshalb kann man das nicht eins zu eins damit ersetzen, ob wir das bereuen. Die Ministerin hat sich ausführlich, ich habe mich hier ausführlich geäußert, die Ministerin natürlich auf jeden Fall, hat sich ausführlich dazu geäußert, dass es wichtig ist, dass wir die Verbraucher und natürlich auch die Wirtschaft entlasten. Und da ist die Gasspeicherumlage ein wesentlicher Punkt dabei. Wir sehen weiter, dass die Befüllung marktwirtschaftlich erfolgen muss. Und diese Signale sind auch von den Händlern, von den Unternehmen verstanden worden. Wir haben bereits jetzt für den nächsten Winter eine höhere Buchungszahl als dem vorherigen Winter zu diesem Winter. Also wir sind optimistisch, dass der Markt verstanden hat, dass es jetzt wieder eine marktwirtschaftliche Einspeisung geben muss.
Frau Sorge?
Dazu noch mal die Frage. Diese Woche hat sich ja die Ministerin auch geäußert, dass ein Kriseninstrument für 27 geplant sei. Sind Sie bei der Frage, diese Gasfüllstände oder einer sogenannten strategischen Gasreserve, gibt es da Überlegungen, die THE, die Sie gerade erwähnt haben, einzubinden oder sogar dort die Auktionierung vorzunehmen für diese Einlagerung?
Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Gutachten beauftragt, was alle relevanten Fragen im Gasbereich, dazu geht es auch um die neuen Füllstände, die 2027 die Füllstandsverordnung ja ausläuft, und auch eventuell eine strategisch wie auch immer geartete Reserve zu prüfen. Dieses Gutachten liegt vor und jetzt berät das Bundeswirtschaftsministerium, die Bundesregierung, vor allem das Bundeswirtschaftsministerium mit den unterschiedlichen Stakeholdern, wie eine mögliche Weiterentwicklung des Gasmarkts stattfinden kann. Es gibt hier noch keine genauen Vorgaben, ob es eine strategische Reserve geben könnte. Prinzipiell möchte ich das gerne noch mal wiederholen. Wir wollen, dass der Markt die Gasspeicher füllt und nicht die Bundesregierung. Aber es gibt natürlich geopolitische Situation, die wir jetzt auch mehr berücksichtigen müssen als vielleicht früher. Und in diesem Sinne werden Überlegungen gestartet. Aber es gibt noch keine konkreten Überlegungen und auch nicht, wer damit einbezogen wird.
Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Fechner noch mal mit.
Ja, eine Frage an das AA zu Venezuela, denn dort hat das Parlament ein Amnestiegesetz verabschiedet. Wie schätzen Sie diesen Beschluss ein? Kann die Opposition im Land aufatmen?
Ja, ich glaube, unsere Position, die wir auch in der Vergangenheit hier dargelegt haben, ist in dieser Sache relativ klar. Alle politischen Häftlinge in Venezuela müssen bedingungslos freikommen und dazu haben wir, aber auch unsere EU-Partner Venezuela wiederholt aufgerufen. Wir haben auch die schwierige Menschenrechtslage und die Repression gegen die Opposition in Venezuela immer wieder deutlich kritisiert. Und die venezuelanische Regierung hatte ja schon damit begonnen, politische Häftlinge freizulassen. Das ist erstmal grundsätzlich ein wichtiges Zeichen, das zu konstruktiveren Beziehungen dann führen kann. Das Amnestiegesetz, das eben jetzt beschlossen wird, kann nur ein weiterer Schritt sein in die richtige Richtung. Jetzt kommt es aber darauf an, wie dieses Gesetz, das erstmal beschlossen wurde, auch umgesetzt wird. Und daran werden wir das Ganze natürlich messen. Denn wichtig ist aus unserer Sicht, dass die politischen Häftlinge auch tatsächlich freikommen.
Dann noch eine weitere Frage, denn Übergangspräsidentin Delcy Rodríguez ist jetzt seit anderthalb Monaten im Amt und scheint ja mittlerweile fest im Sattel zu sitzen. Glauben Sie noch an baldige demokratische Wahlen in Venezuela?
Naja, also wir glauben daran, dass wir einen demokratischen Übergang in Venezuela brauchen und dafür treten wir auch ein in all unseren Gesprächen. Wir sehen, dass es aktuell diese Lösung der amtierenden Präsidentin gibt. Wichtig ist, dass perspektivisch die Menschen in Venezuela die Chance und die Möglichkeit haben, frei über und demokratisch über ihre Regierung bestimmen zu können, was in der Vergangenheit ja nicht der Fall war.
Aber weg.
Nur eine kurze Verständnisfrage hinter Sie. Sie haben gerade von amtierender Präsidentin gesprochen. Maduro haben Sie nie als Präsidenten bezeichnet und anerkannt. Verstehe ich das richtig, dass Sie Delcy Rodríguez hiermit als Interimspräsidentin zumindest offiziell anerkannt haben von Seiten der Bundesregierung?
Also wie immer, wir erkennen Staaten an, keine Regierungen, und das verhält sich auch hier so. Wir erkennen allerdings an, dass Delcy Rodriguez aktuell in einer Position ist, in der sie faktisch die Regierungsgeschäfte in Venezuela eben führt.
Gut, das ist natürlich auch interessant. Das heißt, wenn Sie noch mal so betonen, dass die Bundesregierung Staaten anerkennt und nicht Präsidenten, bedauern Sie dann auch die damalige explizite Anerkennung des selbst ausgerufenen Interimspräsidenten Guaido? Da war nämlich die Argumentation umgekehrt. Können Sie das noch darstellen, wie da mittlerweile die Haltung ist?
Herr Warwick, ich glaube, die Frage haben Sie hier gefühlt schon dutzendfach gestellt. Deswegen würde ich Sie auf die Antworten von dann verweisen. Denn ich bin nicht dafür da, eine historische Auslegung hierzu oder eine Exegese zu geben, sondern darauf zu verweisen, dass wir uns da in der Vergangenheit verhalten haben, und dabei bleibt es.
Aber das ist, wenn ich das ja ergänzen darf, das ist ja das Schöne an dieser Institution, dass jeder die Fragen stellen darf, die er gerne stellen möchte.
Dann möchte jetzt noch Herr Jung eine Frage zu einem neuen Thema stellen. Und wenn ich das richtig sehe, sind wir damit auch Herr Jessen noch. Na, es gibt hier doch noch eine Reihe von... Also, dann haben wir, ich muss noch mal sortieren, Herr Jessen hatte sich gemeldet, Kollegin und Herr Warwick. Dann sind wir damit klar.
Ich bleibe bei einem verwandten Thema, Kuba. Da ist ja aufgrund der Situation und des Regime-Changes in Venezuela eine Katastrophenlage entstanden. Kuba bekommt kein Öl mehr aus Venezuela. Die Lage im Land scheint sich katastrophalen Zuständen zu nähern. Erkennt die Bundesregierung eigentlich die Lage an?
Ja,
also die dramatische Lage? Weil man hört ja nichts von Ihnen dazu.
Doch, natürlich. Ich glaube, ich habe mich letzte Woche dazu hier sehr ausführlich geäußert. Wir sehen diese humanitäre Lage mit größter Sorge, und wir unterstützen auch Kuba mit humanitärer Hilfe. Dazu hatte ich letzten Freitag hier sehr ausführlich ausgeführt.
Aber ist das genug? Es könnte ja auch auf europäischer Ebene, das hört man von anderen Regierungen, ja auch eine gemeinsame Aktion Europas geben, um zumindest die humanitäre Lage dort zu unterstützen, die ja von der US-Regierung aktiv herbeigeführt wird. Und wirken Sie auf Washington ein, das sein zu lassen?
Die gab es ja in der Vergangenheit, also jetzt mit Bezug auf die Frage nach europäischer Unterstützung, die gab es und gibt es ja, die gab es in der Vergangenheit.
Insofern, das scheint ja zu
wenig. Bitte? Ja, ansonsten, also da stimme ich Ihnen in Ihrer Analyse auch zu. Ansonsten gäbe es ja keine humanitäre Notlage, denn dann wäre sie ja gelöst. Also insofern, ja, wir sehen die Energieknappheit und die verschärfende humanitäre Lage in Kuba weiterhin mit größter Sorge. Und deswegen versuchen wir, mit humanitärer Hilfe dort Unterstützung zu leisten, vor allem über Instrumente der Vereinten Nationen, aber auch des Roten Kreuzes. Ich hatte dazu letzte Woche eben ausgeführt, es gibt einen UN-Nothilfefonds, über den wir Mittel zur Verfügung stellen. Und zu Ihrer zweiten Frage, es ist nicht unsere Politik, wir haben unsere Haltung zur US-Embargo-Politik, die ich auch vergangene Woche hier sehr deutlich dargelegt habe. Das ist nicht die Politik der Bundesregierung. Und natürlich sind wir mit der US-Seite über Themen im Gespräch und legen unsere Sicht auf die Dinge dar. Das ist natürlich.
Dann noch neues Thema, Frau Kollegin.
Anne-Kathrin Mellmann, ARD Hörfunk. Ich habe eine Frage an Herrn Zanetti. Auf der Website Ihres Ministeriums wurde vor einigen Tagen eine Studie veröffentlicht über Rassismus in Behörden und Institutionen. Dazu wüsste ich gern, welche Konsequenzen nun daraus folgen für die Behörden und wie Ihr Ministerium die Ergebnisse dieser Studie beurteilt.
Da hat sich meiner Kenntnis nach meine Kollegin letzte Woche zu schon bereits geäußert, zu der Studie. Also daher würde ich darauf erstmal verweisen, was die Kollegin gesagt hatte.
Wollen Sie vielleicht kurz das nochmal zusammenfassen oder haben Sie die Unterlagen nicht bei?
Die Kollegin hatte sich da eigentlich recht ausführlich zu geäußert in der letzten, meine ich, Regierungspressekonferenz.
Herr Jung, dazu?
Da möchte ich jetzt aber
kritisch anmerken, Herr Zanetti, dass genau das nicht der Fall war. Das können sich die Kolleginnen ja auch nochmal anhören. Sie haben sich nicht inhaltlich äußern wollen, sondern nur anerkannt, dass es diese Studie gibt. Dementsprechend ist die Frage legitim und wir haben ja ein Antwortrecht.
Also ich kann gerne noch mal ein, zwei Punkte dazu sagen. Wie Sie es gerade gesagt haben, genau ist die Studie vorgestellt worden, wie die Kollegin das auch schon ausgeführt hatte. Ist das ein unabhängiges Forschungsergebnis, das wir gegenwärtig noch konkret sorgfältig auswerten. Meine Kollegin hat auch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die große Mehrheit der Beschäftigten professionell und verantwortungsvoll arbeitet und Prävention und Sensibilisierung genau sowie Beschwerdestrukturen fest in den betreffenden Behörden verankert sind und auch kontinuierlich weiterentwickelt werden. Wenn Sie eben konkret noch mal zu Maßnahmen fragen, die ergriffen worden sind, ist eine zentrale Botschaft dieser Studie: Antidiskriminierung braucht langfristige Begleitung und kontinuierliches Lernen. In Bezug zum Beispiel auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entwickelt dieses deshalb seine Schulung weiter, stärkt die Beratungsstrukturen und hat auch eine interne AGG-Beschwerdestelle eingerichtet. Meldewege sollen klarer kommuniziert werden, zudem wird externe Expertise stärker eingebunden. Als Beispiel für die Bundespolizei kann ich hier nennen, dass sie regelmäßig ihre Strukturen überprüft und Fortbildungen abhält, um die demokratische Resilienz zu stärken und Fehlverhalten zu ahnden. Das BMI verbindet hier Vertrauen in die professionell seiner Beschäftigten mit einer klaren Haltung. Prävention ist dauerhaft verankert und wird auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrung kontinuierlich weiterentwickelt.
Die Studie kommt ja zum Schluss, dass es rassistische Diskriminierung in allen untersuchten Institutionen gibt. Das BMI hat die Studie lediglich auf ihrer Webseite hochgeladen. Eine der Studienleiterinnen spricht davon, dass sie den Eindruck hat, dass das BMI kein großes Interesse habe, dass die Studie gelesen wird. Und das ist ja auch interessant. Es gibt keine Pressemitteilung von Ihnen dazu. Es gab keine Pressekonferenz dazu, wie das sonst üblich ist, wenn das BMI Studien veröffentlicht. Da drängt sich ja der Eindruck auf, dass sie diese Ergebnisse tatsächlich dir unangenehm sind, nicht dazu stehen wollen, dass sie da kein großes Interesse daran haben. Wie kommt das, dass sie keine Pressemitteilung, keine Pressekonferenz dazu gegeben haben? Dass der Minister vielleicht hier in die Bundespressekonferenz kommt dazu und sich stellt?
Also das, was Sie gerade in Ihrer Fragestellung haben anklingen lassen, mache ich mir nicht zu eigen und das BMI sich entsprechend auch nicht. Wie Sie das dargestellt haben, ist die Studie auf der Webseite veröffentlicht worden, hat damit eine breite Zugriffsmöglichkeit. Und wir haben uns auch hier in der letzten Bundespressekonferenz dazu entsprechend geäußert, äußern uns heute auch wieder dazu, sodass ich das, was Sie gerade gesagt haben, grundsätzlich zurückweisen möchte hier an dieser Stelle.
Auch dazu. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das gibt es nicht. Dann Frau Kollegin, noch neues Thema.
Ja, Ilanit Spinner, ARD Hauptstadtstudio. Und zwar habe ich auch noch mal zwei kurze Fragen an Herrn Zanetti. Zum einen geht es um die Grenzkontrollen. Die Gewerkschaft der Polizei fordert, Personal von den Grenzkontrollen abzuziehen und anders zu verteilen, zum Beispiel an Bahnhöfen. Auch der brandenburgische Finanzminister hat sich zu Wort gemeldet, fordert, die Kontrollen zu beenden. Daher die Frage, was sagen Sie dazu und warum halten Sie daran fest? Und noch kurz eine zweite Frage zu den Integrationskursen. Bundesländer wie Berlin als auch Verbände wehren sich dagegen, dass es Kürzungen bei den Integrationskursen geben sollen. Wie reagiert das Ministerium auf diese Kritik?
Ja, vielen Dank. Ich fange mit der ersten Frage an. Wir haben uns ja mehrfach schon zum Thema Grenzkontrollen hier geäußert und auch darauf hingewiesen, dass diese ja bis zum 15. März 2026 jetzt darüber hinaus für weitere 6 Monate verlängert worden sind. Wir haben uns auch in der Vergangenheit verschiedentlich dazu geäußert, wie Kräfte der Bundespolizei durch Lagebetrachtung eben angemessen verteilt werden. Das ist auch weiterhin so der Fall. Da haben wir ein genaues Auge drauf und Sie werden Verständnis dafür haben, dass wir uns zu einzelnen Äußerungen aus dem politischen Raum nicht äußern können.
Die zweite Frage?
Die zweite Frage, können Sie die noch mal wiederholen?
Integrationskurse.
Ja. nochmal die.
Also, dass viele Verbände oder auch Berlin sagen, die sind gegen die Kürzungen und wie sie dazu stehen zu dieser Kritik.
Also zu den Integrationskursen hatten wir uns jetzt auch mehrfach hier geäußert. Ich möchte an der Stelle nochmal unterstreichen, dass es weiterhin ganz klar Integrationskurse geben wird und auch in einem erheblichen Umfang. Das zeigen auch schon die finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen. Im laufenden Haushaltsjahr, darauf hatten wir verschiedentlich hingewiesen, sind das 1 Milliarde Euro, die eingeplant sind. Und auch für 2027 sind aktuell rund 650 Millionen Euro eingeplant. Und alle weitere Haushaltsmittel obliegen dann den entsprechenden Haushaltsverhandlungen. Wir hatten auch explizit darauf hingewiesen, dass unser Ansatz ist, die Integrationskurse wieder auf das ursprüngliche Maß zurückzuführen und auch weiterhin Menschen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, diesen Integrationskursen zu ermöglichen.
Dann habe ich noch Herrn Warwick auf meiner Liste.
Die USA hatten für den 18. Februar Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland in Genf vermittelt. Nach übereinstimmenden Darlegungen aus dem politischen und auch medialen Raum hat die Bundesregierung der russischen Verhandlungsdelegation die Überflugrechte in die Schweiz verweigert. Kann die Bundesregierung das denn bestätigen? Und wenn ja, mit welcher Begründung hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, Verhandlungsdelegation für Friedensgespräche in der Schweiz den Überflug zu verweigern?
Kann da das Verkehrsministerium was zu sagen zum Thema Überflugrechte?
Im Zweifel fällt das in die Verantwortung des Außenministeriums, hätte ich gedacht. Aber ich lasse mich Besserem belehren.
Das tut mir leid, ich glaube, ich kann im Moment dazu nichts sagen. Wenn wir dazu was haben, müssen wir es nachliefern. Ja.
Gut, das ist ja jetzt keine Kleinigkeit. Es ging auch durch die Medien. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt ein Ministerium hier im Raum, das den Hut dabei aufhatte, einer Friedensdelegation auf dem Weg in die Schweiz die Überflugsrechte über Deutschland zu verweigern.
Könnte Herr Warwick, wie bei fast allem in Deutschland gibt es für solche Fragen geregelte Abläufe sozusagen. Überflugrechte sind eine Frage, unabhängig davon, um was für Überflugrechte es geht, die einem Prozedere folgen und danach wird gehandelt. Und in diesem Fall entscheidet darüber dann ist das Verkehrsministerium dasjenige, was Ihnen dazu Auskunft geben kann.
Und wie gesagt, also ich bin mir nicht sicher, ob die ganze Chose, so wie Sie sie vortragen, jetzt zutreffend
ist. Ich habe ja um Ihre Bestätigung gefragt.
Deswegen, Sie tragen eine Chose vor, wo wir erstmal sehen müssen, ob sie überhaupt zutreffend ist. Davon abgeleitet ist ein Ausnahmetatbestand, denn Sie wissen, dass grundsätzlich das nur möglich wäre, wenn es um Friedensverhandlungen geht und davon nochmal getrennt zu betrachten, ob überhaupt Überflug über Deutschland. Also es ist eine Detailfrage, die wir einfach hier nicht aus der Hand beantworten können. Sehen Sie es uns nach, wenn es dann zwischen uns eine Abstimmung braucht, dass man das dann nochmal erstmal überprüft, ob die, Einordnung, die Sie hier selbst machen, zutreffend ist und dass wir dann davon abgeleitet nochmal nachschauen müssen, ob es denn so war und wenn es denn so war, wie wir sie beantworten. Also,
aber wir gehen davon aus, dass Sie sich darum kümmern und nochmal was nachliefern.
Wir würden dann gemeinsam uns das angucken und ob es eine Nachlieferung dazu gibt und ob die Einordnung, die Herr Warwick da gegeben hat, überhaupt zutreffend ist.
Dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Jessen, habe ich Sie übersehen?
Ja, leider zweimal in den letzten 20 Minuten, obwohl Sie zweimal
ich kann mich nicht daran genickt. Erinnern.
Aber ja, aber Sie haben zweimal genickt, als ich mich gemeldet hatte.
Vielleicht zu etwas anderem.
Sie haben mich genickt. Dann beim
Egal, jetzt stellen Sie doch Ihre Frage.
Okay.
Ich nehme Sie ja ran.
Ja, vielen Dank. Die Frage geht ans Auswärtige Amt, bezieht sich auf eine Frage, die am Mittwoch gestellt wurde in der Regierungs-PK über einen Film mit politischer Botschaft, den Wim Wenders für das Außenministerium gedreht hat. Sie waren in der Causa, sagten Sie am Mittwoch, nicht im Detail informiert. Was können wir denn mit einer Nachlieferung über Art Finanzierung innerhalb dieses Films rechnen?
Ich habe es dabei. Ich kann sie Ihnen gerne geben.
Dann bitte ich darum.
Genau, also dieser Kurzfilm, den Sie angesprochen hatten, Die Schlüssel zur Freiheit, hat Wim Wenders aus Anlass des 80. Jahrestags gegeben, zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Und der Film wurde im Auftrag des Auswärtigen Amts produziert. Nochmal zum Hintergrund, ausgehend von dieser Idee zum 80. Jahrestag des Kriegsendes in Europa, die Geschichte der deutschen Kapitulation damals in Rhein zu erzählen, wurde eine Zusammenarbeit mit Wim Wenders vom Auswärtigen Amt angefragt. Und Wim Wenders hat mit seinem Kreativteam dann die künstlerische Freiheit gehabt, diese Geschichte auf Basis der historisch verbürgten Fakten und einem engen Austausch mit dem Museum dazu in Rhein zu erzählen, aber eben mit einer persönlichen Note. Und das wurde im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und einer Agentur produziert. Da gibt es eine bestehende Zusammenarbeit. Und diese Agentur hat das Auswärtige Amt dann gebeten, das eben zu produzieren. Das heißt, konkret jetzt für Sie, es sind Mittel, aber lediglich Mittel in die Produktion eingeflossen, die ohnehin im Rahmen einer vertraglichen Zusammenarbeit für die Erstellung außenpolitischer Inhalte von Produkten für die Auslandskommunikation vorgesehen waren. Und da wurden keine zusätzlichen Mittel für dieses Projekt deshalb aufgewendet.
Wenn Sie sagen, finanziert wurde es letztlich aus Mitteln, die für außenpolitische Kommunikation zur Verfügung gestellt wurden, dann ist das ja explizit sozusagen ein Filmemacher, der sich auf das Gebiet der Politik mit der Produktion begeben hat. Können Sie etwas sagen zum Umfang dieser Mittel, auch wenn es keine gesonderten sind?
Ja. Also es geht dann natürlich um ein Vertragsverhältnis, deswegen würde ich gerne dazu einmal ganz kurz unter 3 gehen, dass wir da...
Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze.
Hier ist Thilo, ich stelle dir die Fragen.
Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter 3. Heimliche Info nur für euch.
Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
Nämlich per PayPal oder Überweisung.
Weiter geht's.
So, wir sind wieder unter 1.
Ja. Herr Wenders hat diesen Film ja selber gesprochen, auch mit seinem eigenen Gesicht vor der Kamera, mit einer persönlichen Botschaft verbunden. Nach meiner Kenntnis hat er ihn sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch als auch auf Französisch eingesprochen, damit er in verschiedenen Auslandsvertretungen auch gezeigt werden kann. Welche Verbreitung hat dieser Film, Die Schlüssel zur Freiheit, denn bisher gefunden? Welche Resonanz hat er? Gibt es etwas über Abruf- oder Zuschauerzahlen?
Ich kann Ihnen keine Detailzahlen zur Verbreitung. Das liegt aber auch daran, dass die vermutlich einfach schwer erfassbar, statistisch messbar sind. Aber er wurde genau für die Auslandskommunikation eben erstellt und wurde sehr breit eingesetzt. Deswegen auch, wie von Ihnen angesprochen, diese mehrsprachige Fassung des Films, um ihn dann eben einer möglichst breiten Öffentlichkeit im Ausland auch zugänglich zu machen.
Dann sind wir durch für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, fürs Kommen und wünsche ein hoffentlich ruhiges Wochenende.
Ein schönes Wochenende.